Guten Tag. Ich habe ja fast ein bisschen spaßhaft bei der Einladung darauf hingewiesen, dass jetzt die Weihnachtszeit ansteht und dass das ja eine sehr stille Zeit ist und ich deshalb über die sechs Gestilltheiten reden will. Und im Nachhinein fiel mir auf, dass das in der Sache gar nicht so weit auseinander liegt vom Thema her, nur dass vielleicht die buddhistische Perspektive da ein bisschen weiter geht als das, was man so normalerweise oder was wir normalerweise mit Weihnachten in der stillen Zeit, in der stillen Nacht verbinden. Ihr habt den Text vielleicht gelesen und auch die kurze Zusammenfassung und habt dem vermutlich schon entnommen, dass das, was heute Abend kommt, wieder mal so eine Art Überblicksangelegenheit ist, so eine Fernblicksangelegenheit, die unsere Aufmerksamkeit auf die Ziele lenkt, denen unser geistiges Tun und Lassen letztendlich dienen soll. Für alle, die meinen, dass das so sehr fern ist, soll gesagt werden, dass auch solche Dinge immer eine Orientierung geben für das, was im Moment passiert. Selbst wenn ein Ziel sehr weit entfernt ist, ist es dann, wenn man es für sich definiert und klar macht, relevant für das, was man im Moment tut, weil es eine Orientierung gibt. Wenn man diesen Weg, von dem ich eben sprach, sich mal anschaut oder fragt, wie ihn der Buddha beschreibt, wird man feststellen, dass er ihn auf sehr unterschiedliche Art und Weise kennzeichnet. Das hängt damit zusammen, dass die Menschen unterschiedliche Fassungskraft haben oder auch unterschiedliche Vorlieben und Vorgaben in sich finden und deshalb an unterschiedlichen Sachen andocken. Und der Buddha hat verschiedene Metaphern gebraucht, um diesen Weg zu bezeichnen, die im Grunde das Gleiche aussagen, auf das Gleiche hinweisen, aber die Bilder, die gebraucht werden, die Gleichnisse, die gebraucht werden, sind sehr unterschiedlich. So kann man beispielsweise den Weg bezeichnen als einen fortschreitenden Prozess der Reinigung. Wir kennen das Wort der Läuterung aus dem Christlichen. Das sagt im Grunde nichts anderes. Dass es darum geht, was unsere Verhaltensweisen angeht, da das Schmutzige und Üble rauszukehren. Dass es darum geht, was unsere inneren Einstellungen, unsere Gesinnungen angeht, dass man das ein bisschen sauber macht. Dass man unsere Ideen und Vorstellungen, man die Charaktereigenschaften befreit von all dem, was man bildhaft Beschmutzung, Verunreinigung, Trübung nennen könnte. Und in einer Lehrrede, die Lehrrede vom Goldläutern, wird dieser Prozess der Reinigung sozusagen als ein Beispiel genannt, um zu zeigen, wie spirituelle Entwicklung geht. Man stellt sich vor, einen Goldwäscher, der am Anfang nur Steine und Sand und Kies hat, der erst das Gröbste rausfiltert, dann die feineren Dinge rausfiltert, also immer mehr säubert und am Ende das reine Gold übrig bleibt. Oder wenn wir an die M24 denken, die Eilpost übersetzt in Neumann, da wird von den sieben Reinheiten gesprochen. Nichts anderes als Bild, um zu zeigen, dass Dhamma ein Prozess der Erläuterung ist. Eine weitere Art und Weise, den Weg zu charakterisieren, ist, indem man sagt, das hat mit Erlösung zu tun. Nicht? Jede Dhamma-Praxis ist ein weiterer Schritt auf Befreiung hin. Befreiung von was? Nun, zunächst, dass man sich von den Vernestelungen, die wir mit der sinnlichen Welt insbesondere haben, dass man sich ein Stück davon loslöst. Dass man die Bindungen an formhafte Welt, an formfreie Welten, dass man die langsam kappt. Dass man sich ja von was letztendlich befreit? Dass man sich von Dukkha frei macht. Dass man erlöst wird von all dem, was Leiden, was Unzulänglichkeit, was Unvollkommenheit in der Existenz genannt wird. Und das fasst der Buddha in einem schönen Gleichnis zusammen, das mir immer gut gefallen hat, wenn er sagt, wie das große Weltmeer nur einen Geschmack hat, nämlich den Geschmack des Salzes, so hat meine Lehre auch nur einen einzigen Geschmack, den Geschmack der Befreiung. Und wenn er das Ganze psychologisch sieht und sagt, wir sind gebunden und abhängig von unseren Trieben, dann spricht er im selben Zusammenhang auch von den 10 Verstrickungen, von denen man sich befreien kann. Also wieder ein anderes Bild. Und ein drittes, was ich nennen möchte, nur sozusagen exemplarisch, man kann den spirituellen Weg auch als einen Prozess des Wachsens und des Gedeihens, nicht, der Reife und der Erfüllung betrachten. Man kann versuchen, die guten Eigenschaften, die man hat, ja, zu päppeln, sag mal, aufzurüsten, in sich zu mehren. Man kann gucken, dass Sila, Samadhi, Panya, dass unsere ethische Kompetenz, unsere Art der Sammlung und auch Weisheit, dass die mehr und mehr vervollkommnet werden. Dass man die guten Eigenschaften, Anlagen einfach zur Reife bringt. Und das Bild, das der Erwachte hier gebraucht, ist das eines Bauern. Was macht ein Bauer? Ein Bauer ebnet, ackert, zackert sein Feld. Er macht es so dann glatt, bereit für die Saat, die er einbringt. Dann kümmert er sich darum, dass da genug Wasser hinkommt, dass so Unkraut weggejätet wird. Dass also am Ende seine Saat aufgeht, dass sie wächst, gedeiht und am Ende reiche Frucht trägt. So, das sind 3 Varianten und heute Abend will ich eine 4. Variante darstellen, wie man die spirituelle Praxis begreifen kann. Eine, die nicht so geläufig ist, wie die, die ich eben genannt habe. Und das ist die Möglichkeit, diesen Weg als einen darzustellen, der zur Beruhigung führt, der zur Besänftigung führt, zum Ab- und Ausklingen von allerlei Phänomenen. Und in der Lehrrede, die ich euch geschickt habe, gibt es folgenden Satz, wo das sozusagen programmatisch angekündigt ist. Stufenweise habe ich die Auflösung und das zur Ruhe kommen der Gestaltungen erklärt. Nochmal, weil das der Kernsatz ist, das ist die Programmatik, die sich da zusammenfassen lässt. Stufenweise habe ich die Auflösung und das zur Ruhe kommen der Gestaltungen erklärt. Und da sind wir bei dem, was in dem Titel schon genannt ist und was ich auch als das Thema heute Abend vorgeschlagen habe. Wir sind bei den Gestaltungen, bei den 6 Gestilltheiten, wo die Gestaltungen zur Ruhe kommen. Wenn man an Gestilltheit denkt, jetzt will ich gar nicht gleich philosophisch oder buddhistisch werden, sondern einfach mal die Assoziationen abrufen, die man so normalerweise hat. Wenn man an Gestilltheit denkt, da fällt einem beispielsweise die Natur ein. Ja, dass sich ein Sturm gelegt hat, dass Wind abgeflaut ist. Oder dass man an ein Meer denkt, das eben noch tobt und voller Wellen und hohem Wellengang ist, wo diese Wellen zur Ruhe kommen, wo da auf einmal ein glatter Meeresspiegel ist, wo es vorher noch getobt hat. Und dasselbe kann man natürlich auch auf unsere psychische, unsere geistige Befindlichkeit übertragen. Ist ja im Grunde gar nichts anderes. Wenn ich mir vorstelle, dass so ein Arbeitstag sehr hektisch war, es war sehr viel los, man wusste gar nicht, wie man Luft schnappen kann. Und jetzt ist man abends zu Hause und sitzt im Sessel und liegt da im Bett und kann mal richtig sozusagen entspannen, kann das alles mal zur Ruhe kommen lassen. Und dasselbe gilt für unsere Emotionen. Eben bin ich noch voller Zorn, voller Ärger, weil 1000 Dinge heute schiefgegangen sind und sind mir gegen den Strich gegangen. Und jetzt merke ich, diese Emotionen auch mal an Kraft verlieren, wie das ruhiger wird, wie das stiller wird. Und ich merke, jetzt kann ich mal durchatmen, kann mal aufatmen auch. Und last not least kommen wir zu unserem Geist, der ja auch ständig in, ja, nicht ein Schneegestöber, aber ein Gedankengestöber hat oder oft wir den einen Gedanken gar nicht richtig fassen können und der nächste ist schon da und wir verzweifelt versuchen, das mal zur Ruhe zu bringen, aber auch das gelingt manchmal, dass der Geist mal in eine Situation kommt, wo er relativ zumindest als sonst stiller ist. Also das ist das, was wir in unserem Erleben unmittelbar als Bewegtheit kennen und was wir unmittelbar aus dem Erleben auch als relative Beruhigung und Stillung erfahren. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, um was geht es dem Buddha, nicht? Wenn er von Gestilltheiten spricht, was soll denn da gestillt sein? Die wichtigste Botschaft dabei ist, es geht ihm nicht um Einzeldinge. Ja, also nicht allein, dass mein Berufsleben weniger stressig sein soll. Das ist auch ein schönes Ziel, aber darum geht es nicht im Wesentlichen. Auch nicht, dass mein momentanes, wie eben schon geschildertes, emotionales Gewühle sich ein bisschen beruhigt. Auch das ist ein Ziel, aber nicht das eigentliche Ziel. Sondern worum es hier geht, ist nicht das Detail von Bewegtheit, sondern ist das Ganze von Bewegtheit. Die Aufgabe, die sich der Buddha früher gestellt hat und uns auch stellt, ist quasi die Maschinerie des Samsara auslaufen zu lassen. Also die Gewühle, das Gewühle der Existenz insgesamt abzustellen. So wie man eine bankrotte Firma, Samsara ist eine bankrotte Firma im Grunde, wie man die abwickelt. Die ist eigentlich schon kaputt, aber man muss sie sozusagen abwickeln. Wie ein Atomkraftwerk, das man nicht mehr braucht, ja, nicht einfach auf den Müll werfen kann, sondern es muss sozusagen auslaufen lassen, um das Wort einzeln abgewickelt werden. Das ist also das, was die Grundbotschaft im Zusammenhang mit den sechs Gestilltheiten beinhaltet. Wenn man das aber näher verstehen will, muss man sich klar machen, was das Wesen der Existenz überhaupt ausmacht. Man muss den Zusammenhang erkennen. Man muss sehen, dass die Existenz, das Leben, eine Bewegtheit ist, eine Dynamik. Auch hier sehen wir, dass der Erwachte, wenn er über Leben spricht, das wir unterschiedlich benennen. Manchmal sagt er, ja, die Existenz, also alles, besteht aus nichts anderem als den fünf berühmten Daseinsfaktoren. Form, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität und die Dynamik, die er drin ist. Diese fünf, das ist alles. Und manchmal sagt er, ja, man kann das selber auch sehen als sechs Felder der Wahrnehmung. Existenz ist dann nichts anderes als Sehen, sichtbares Objekt, Hören, hörbares Objekt, Riechen, riechbares Objekt und so weiter bis zum Geist und geistigen Objekten. Das ist alles. Und in unserem Zusammenhang ist wichtig, dass dasselbe, wir reden über das Dasein insgesamt, dass das beschrieben werden kann als Bewegtheit, als Sankara, als eine Dynamik. Und von daher ist das Wort, das wir üblicherweise gebrauchen vom Dasein, ist eigentlich falsch, weil es überhaupt kein Dasein gibt. Sonst gibt es immer nur Entstehen und Vergehen und Kommen und Schwinden und Auftauchen und wieder untergehen. Das Dasein ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Prozess. Wo wir hingucken, sehen wir immer nur Abläufe, nur Geschehnisse, nur Ereignisse, nur eine ständig sich fortsetzende Dynamik. Alles in einem Wort, Samsara ist Bewegtheit, Dynamik. Wenn man genauer hinguckt, nicht? Der Buddha macht das ja oft so, dass er erstmal ein Schlagwort gibt die Richtung an, in der wir schauen, und dann zeigt er das nochmal im Einzelnen, dass man das auch noch näher nachvollziehen kann. Werden wir unschwer feststellen, dass diese Dynamik, diese Bewegtheit sich in drei grundsätzlichen Arten und Weisen manifestiert. ist einmal körperliche Bewegtheit. Kaya Sankara. In den Texten steht da immer stellvertretend einatmen und ausatmen, weil es die Grundfunktion des Körpers ist. Erweitert ist es Nahrung aufnehmen und ausscheiden. Und noch ein Stück weiter ist es alles, was an körperlichen Prozessen und Vorgängen sich abspielt. Der ganze Stoffwechsel im Grunde, der ja nie stillsteht. Das zweite ist die Bewegtheit der Sprache. Vaci Sankara. Und da heißt es in den Texten immer erwägen und sinnen. Das sind zwei Formen des Denkens. Vaci Sankara, das sprachliche Sankara, meint aber im Grunde das Denken, das Innere sprechen. Und das sind die Aktivitäten des Geistes. Und das dritte, selten als solches erkannt, nennt der Buddha die Bewegtheit des Herzens, Citta Sankara. Da sind die Stichworte, wie ihr alle wisst, Gefühl und Wahrnehmung. Gefühl und Wahrnehmung ist auch nichts anderes als etwas, was permanent auftaucht. Immer verdrängt die eine Wahrnehmung die vorangegangene. Ein Gefühl setzt sich an die Stelle des vorherigen. Und das passiert praktisch 24 Stunden am Tag. Außerhalb der Vertiefungen und der meditativen Schauung ist das praktisch immer der Fall, dass irgendwas auftaucht. Und alle drei zusammen, was machen die? Das eine stützt das andere. Alle drei helfen sich sozusagen wechselseitig, dass das Ganze schön in Gang bleibt und dass vor allen Dingen das nie endet. Die treiben sich, diese drei treiben sich immer weiter an. So kann man sagen, dass diese Bewegtheit ein immer weiter so ist, ein immer weiter in allen möglichen Varianten. Das wäre an sich nicht schlimm, wenn sich die Dinge bewegen. Na gut, dann bewegen sie sich halt, aber der Buddha ist ja ein großer Analytiker, der erkennt ja, was die Essenz von dem Ganzen ist. Und er sagt, wenn ihr euch diese Bewegtheiten anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass die drei Eigenschaften haben. Dummerweise haben die drei Eigenschaften. Ihr habt das alle schon gehört, aber in dem Zusammenhang ist es wichtig, es nochmal zu hören. Sabbe Sankara Anicca. Alle Sankaras sind wandelbar. Das steckt sozusagen in dem System schon drin, das ich eben genannt habe. Sabbe Sankara Dukkha. Alle diese Bewegtheiten sind auch noch unbefriedigend. Sie sind unvollkommen. Sie genügen nicht, dass man mit ihnen vernünftig umgehen kann. Und alle Dhamma, das sind Sankara und die Dhammas, sind auch noch Anatta. Sie sind ohne ein Ich, sie sind wesenlos. Das heißt, wenn der Erwachte über die Bewegtheiten spricht, spricht er im Grunde immer über die drei Daseinsmerkmale. Ich habe mir die so ein bisschen halb flapsig zusammengereimt. Nichts bleibt, nichts taugt und nichts hat irgendeine Substanz oder irgendeine Eigennatur, Eigenexistenz. Und damit ist natürlich ein Gesamturteil ausgesprochen. Ist ja nicht so, dass wir oder der Buddha rein akademisch redet, was es alles so gibt in der Welt und merkt euch das, dann könnt ihr mitreden, wenn andere auf so ein Thema kommen. Sondern alles hat ja eine existenzielle Relevanz für uns. Es bedeutet ja etwas für uns. Und es ist ein Unterschied, ob etwas taucht oder ob etwas nicht taucht, ob etwas uns befriedigen oder nicht befriedigen kann. Und dieses Gesamturteil ist in einem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Vers zusammengefasst, der zweimal im Kano auftaucht. Einmal wird er ausgesprochen von dem Götterkönig Sakko, als der Buddha gerade gestorben ist. Und an einer anderen Stelle wird er von dem Erwachten selbst so genannt. Anicca Vata Sankara Upada Vayadamino Upacitva Nirjati. dieser Vipassamuskuti. Ich habe drei Übersetzungen. Die lese ich euch alle vor, weil ich denke, das ist ein Kernpunkt und jeder sucht sich die Fassung raus, die so am meisten schnackelt. Unbeständig fühlbar sind die Gestaltungen. Sie müssen entstehen und wieder vergehen. Nachdem sie entstanden, gehen sie unter. Ihre Stillung ist segensreich. Das war Wilhelm Geiger, Samyutta Nikaya 6,15. Vergänglich ist ja, was erscheint, nur werden zum Gewesen sein. Entstanden muss es untergehen. Ist Ruhe, reicht es selig aus. Das kennen wahrscheinlich die meisten, weil es der Neumann ist. Und dann noch eine relativ selten zitierte Fassung von Otto Franke, das war ein Indologe, ein Zeitgenosse von Neumann. Was nur Erscheinung ist, vergeht, es schwindet hin, wie es entsteht. Und kaum entstanden hat sein End. Des Scheinseins Ende wird man nicht. Also das ist dasselbe in drei Varianten. Wir sagen alle eins, wenn man die Sankaras, diese Bewegtheiten, sieht und sich anschaut, kommt man nur zu einer einzigen Schlussfolgerung. Man muss sie aufheben. Die Aufhebung ist angesagt. Der eine sagt, ist Ruhe, reicht es selig aus. Der andere, des Scheinseins Ende, glückt man nicht. Und der dritte sagt, ihre Stillung ist segensreich. Und das sind im Grunde jetzt bei unserem Thema angelangt. Ihr seht den Zusammenhang, in dem sich unser Thema bewegt. Es geht um die Stillung dessen, was wir an permanenter Bewegtheit um uns herum erfahren. Und das, was jetzt kommt, zeigt erst einmal, was alles zur Ruhe gebracht werden muss, was alles so tobt und sich so tut. Und es zeigt vor allen Dingen auch, in welcher Reihenfolge die Dinge abgeschichtet und zur Ruhe gebracht werden müssen, weil es nicht alles auf einen Schlag geht und man auch in einer systematischen, vernünftigen Reihenfolge vorgehen muss. Wir sind bei unserer Lehrrede angelangt, beziehungsweise bei dem Absatz, den ihr besonders euch anschauen sollt. Es gibt um Mönch diese sechs Gestilltheiten. Eingegangen in die erste Schau ist die Sprache gestillt. Eingegangen in die zweite Schau sind Erwägen und Sinnen gestillt. Eingegangen in die dritte Schau ist Verzückung gestillt. Eingegangen in die vierte Schau ist Ein- und Ausatmen gestillt. Eingegangen in die Auflösung von Wahrnehmung und Fühlbarkeit sind Wahrnehmung und Gefühle eingestellt. Im triebversiegten Mönch ist Reiz gestillt, ist Abwehr gestillt, ist Verblendung gestillt. Wer kann damit was anfangen, fragt man sich da. Auch wenn man kein Wort jetzt erstmal vielleicht versteht und nur sehr wenig versteht, eins scheint klar zu sein, dass es sich hier um ein sehr weitreichendes und ein sehr ehrgeiziges Programm handelt. Und wir müssen da auch mal gucken, wo finden wir uns denn in dieser Gemengelage überhaupt wieder, was denn unser Ding dabei. Erinnert euch an den ersten Satz, eingegangen in die erste Schau ist die Sprache gestillt. Da war ausdrücklich ein Mönch angesprochen und es zeigt auch ein Stück weit, wo diese Übung angesiedelt ist. Diese Übung ist sozusagen angesiedelt da, wo jemand die Entrückungen erreicht, also die meditativen Vertiefungen, Versenkungszustände erreicht. Und dort wird gesagt, da ist Sprache gestillt. Also wir reden hier von der Ebene, wo der Übergang stattfindet von dem Begegnungsleben, in dem wir mittendrin stehen, zu einer Art von Erfahrung, wo dieses Begegnungsleben in der Meditation transzendiert wird. Das ist eine Situation völliger Weltvergessenheit, kann man sagen. Da, wo keine Sinnestätigkeit stattfindet, wo die äußeren Sinne für eine ganze Zeit abgeschaltet sind und wo entsprechend auch gar keine Aktionen mehr stattfinden. Da tut jemand nichts und da kann auch jemand gar nicht mehr reden und sprechen, weil die Kommunikation mit einem solchen Menschen überhaupt nicht möglich ist. Da ist kein Unterschied Ich-Du. Das ist aufgehoben. Man sollte dazu sagen, dass wenn hier von Stillung der Sprache die Rede ist, ist das Ars pro Toto. Es steht sozusagen stellvertretend für die Tatsache, dass in dieser Situation der Meditation jede Art von sinnlicher Wahrnehmung zu Ende gekommen ist. Also weder sehen, noch hören, noch riechen, noch schmecken, noch tasten. Jeder Außenkontakt ist zu Ende und die Wahrnehmung allein bezieht sich auf das, was im eigenen Geist, im eigenen Herzen vor sich geht. Wenn ich das so sage, wird unmittelbar deutlich, dass ich diese Übung, wo hier eingestiegen wird, etwas für sehr fortgeschrittene Menschen ist. Also das kann man nicht jedem auf der Straße mal erklären, mach das mal, üb das mal. Sondern wenn man dafür bereit ist, wenn das für einen ansteht, dann muss eine ganze Menge von Läuterungsprozessen, von Stilllegungsprozessen, muss da schon stattgefunden haben. Das heißt auf Deutsch, dass das für uns erstmal gar nicht ansteht und bevor wir in der Lehrrede weitergehen, müssen wir erstmal für uns klären, wo stehen wir denn? Bevor das mal rankommt, ja, bevor wir in diese Klasse einsteigen und befördert werden, müssen wir erstmal gucken, in welcher Klasse sind wir denn im Moment. Und deshalb mache ich einen kleinen Exkurs und schiebe eine andere Lehrrede ein, um das sozusagen zu verdeutlichen. Der Ozean. Der Ozean, sagt der unbelehrte gewöhnliche Mensch. Doch das gilt nicht in der Ordnung des Edlen als Ozean, nämlich eine gewaltige Wassermenge ist das, eine gewaltige Fülle von Wasser. Ein normaler Mensch denkt, Ozean ist viel Wasser. Das Auge ist der Ozean des Menschen und aus Formen besteht seine Bewegtheit. Wer diese Bewegtheit von Formen überkommen kann, von dem heißt es, dass er den Ozean des Auges gekreuzt hat, mit den Wellen und Wirbeln, mit Raubtieren und Dämonen, dass er entronnen, hinübergelangt ist, als Brahmane auf festem Boden steht. Das Ohr, die Nase, die Zunge, der Körper, der Geist sind der Ozean des Menschen. Wir werden also hier in eine ganz andere Dimension geführt. Und er macht gesagt, der Ozean ist ein Gleichnis, ein Bild für die menschliche Grundbefindlichkeit. Im Ozean, da toben die Wellen, da toben die Stürme, da geht es auf und ab. Da ist in der Regel keine Stille. Da sind Bewegtheiten, da geht es drunter und drüber. Und wir wissen ja aus anderen Lehrreden, dass im Dhamma oft das Bild des Wassers für die eigene Psyche steht. Also wenn hier von Ozean die Rede ist mit seinen Wellen, dann ist hier im Kern von der menschlichen Psyche die Rede. Ozean ist der Ort, wo sich die Stürme zeigen, wo die Bewegtheiten sind. Und der Ozean ist identifiziert hier psychologisch mit den Sinnesorganen, weil da die Dränge sind. Nicht? Und was ist die Bewegtheit, die dadurch entsteht? Das sind die äußeren Objekte, die durch das Auge, durch das Ohr, durch die Nase und durch den Geist immer wieder aufgenommen werden. Und diese beiden zusammen, das Innen und das Auge in der Konfrontation, führen ständig dazu, dass es eine unendlich sich immer weiter fortsetzende Bewegtheit gibt, wobei die Wellen ja öfter mal über den einzelnen Menschen zusammenschlagen. Also das ist das genaue Gegenteil von Gestilltheit. Wenn das die Bezeichnung unserer Lebenssituation ist, ist das, wie gesagt, das genaue Gegenteil von Gestilltheit, weil dadurch, dass wir Sinnenmenschen sind und dort mit Sinnesobjekten konfrontiert sind, und Weihnachten ist ein tolles Beispiel dafür, wie man da zur inneren hohen Stille kommt. Ja, das Gegenteil ist der Fall, weil in Weihnachten in der stillen Zeit noch mehr Aktivität und äußere Bewegtheit zustande kommt, als das sonst der Fall ist. Und konkret wird gesagt, dass das nicht nur eine Angelegenheit von Bewegung, von Dynamik ist, sondern dass da auch jede Menge von Bedrohung und von Gefahren zu finden ist. Und da mache ich einen kleinen Schlenker in eine andere Lehrrede, wo beschrieben wird, was gemeint ist, wenn hier von Wellen die Rede war und wenn hier von dem Strudel oder von den Wirbeln die Rede war. Da wird es konkret. Die Gefahr der Woge, das ist eine Bezeichnung für Zorn und Verzweiflung. Da wird es nur ganz klar, da wird es nicht jetzt irgendwie nebulös, abstrakt, sondern hier wird es klar. Eine Welle, starke Welle, treibt uns ab. Und so ist es auch mit starken Emotionen. Ein Beispiel des Zornes hier genannt. Der Zorn treibt uns wohin, wo wir gar nicht wollen. Im Nachhinein sagen wir, oh je, wo bin ich denn hier gelandet? Das wollte ich doch eigentlich nicht. Und das Zweite, die Gefahr des Strudels, das ist eine Bezeichnung für die fünf Begehrungen. Also für die Wünsche, die Sinneswünsche, Wünsche, die in uns vorhanden sind. Warum? Strudel, was macht ein Strudel? Wenn man in den Strudel gerät, kommt man nicht mehr raus und irgendwann wird man in die Tiefe gerissen. Und das ist ein drastisches Bild dafür, wenn man in den Strudel der sinnlichen Begehrung hineinkommt. Weil, wenn man nah genug oder zu nah dran ist, man ergriffen wird und in den Abgrund gezogen wird. Das macht sich erstmal banal zeigen in einer sozialen, menschlichen Verelendung. Oder langfristig gesehen auch in den Abstieg in untere Daseinssphären, wo man notgedrungen landen wird, wenn man sich frühzeitig und nicht frühzeitig von diesen Begehrungen entfernt und distanziert. So, und jetzt ist damit auch unsere Aufgabe beschrieben, bevor wir in die höheren letzten Formen der Gestilltheit hineinkommen, ist unsere Aufgabe definiert, mit dem Ozean, der sich in uns manifestiert, mit dem erstmal zurechtzukommen, den zu besänftigen und zu beruhigen, dann und erst dann wird es möglich, was wir den Jhanas als Herzensfrieden oder stilles Empfinden, stilles Erfahren bezeichnet wird. Jeder von uns weiß, dass das keine einfache Aufgabe ist. Die allermeisten von uns üben ja doch schon eine ganze Weile und merken, dass sie hier immer noch in einem Feld sind, wo es wirklich schwierig ist. Und ich kann an dieser Stelle nicht das ganze Instrumentarium nennen, das der Buddha dafür zur Verfügung stellt oder ausführlich darstellen. Ich kann aber immerhin die Stichworte nochmal in Erinnerung rufen, um zu zeigen, was hilft, welche Art von Bewegtheit zu stillen. Ich will das Stichwort der 10 Kammerpatta hier in Erinnerung rufen, also die 10 heilsamen Wirkungsfährten, wird oft gesagt, die 10 Formen von Aktivität. Und das sind, wie ich sie jetzt mal nennen will, 3 existenzentspannende körperliche Handlungen. Wenn man die nicht begeht, wird das Leben schon viel ruhiger. Nicht töten, nicht stehlen und im Sexuellen sich über die Stränge schlagen. Dann haben wir 4 besänftigende Formen von Rede. Wenn man nicht lügt, nicht hinterträgt, nicht laut wird, nicht auf Teufel komm raus schwätzt, dann sind das alles Formen von sprachlicher Aktivität, die geeignet sind, das Leben eher zur Ruhe zu bringen und nicht ständig neu aufzuheizen. Dann haben wir 2 befriedende Grundgesinnungen. Wenn es gelingt, Aversion, Hass, Zorn, Ärger aus seiner Gesinnung rauszubringen, dann ist das Leben schon viel leichter und einfacher geworden. Und wenn es gelingt, diese zweite Variante des Begehrtes, haben wollen, des Sein wollen, mehr zu reduzieren, dann haben wir auch sehr viel Zündstoff und sehr viel Dynamik aus dem Leben rausgenommen. Und das dritte, nein, das zehnte, das sind wir ja schon. Wenn es gelingt, eine auflösende, realistische Sichtweise hinsichtlich des Lebens und der Existenz sich anzugewöhnen, dann hat man eine Klammer, die alles umfasst und das Problem ganz grundsätzlich angeht. Auch nicht zu betonen, dass für unsere Situation, oder nochmal zu betonen, dass für unsere Situation das Einhalten des Sina, das die Grundübung ist, die permanente Daueraufgabe, denn da wir im Begegnungsleben, im Gewühle des Miteinanders uns befinden, ist die wichtigste Tätigkeit, die wir haben, diese Begegnungsweise so zu beruhigen und zu besänftigen, dass wir uns innerlich fit machen, auch den Frieden da zu finden, wo er eigentlich nur zu Hause ist, in uns selbst. Und jetzt kommen wir zurück auf unsere Lehrrede, weil wir jetzt erst richtig einschätzen können, wo diese Übungen ansetzen. Sie fangen nämlich nicht beim Sila-Teil an, der ist sozusagen als Voraussetzung, als ja, Dhamma-Pille-Palle ist der schon unterstellt, dass man das alles schon erledigt hat. Worum es hier geht, ist auch mal wieder eine ferne Perspektive zu zeigen. Wo geht denn das im Ganzen hin? Wo läuft es denn hinaus? Also, wir sind beim Samadhi-Teil und erinnern uns, dass gesagt worden ist, eingegangen in die erste Schau ist die Sprache gestillt. Das ist für eine Gestilltheit gerade mal ein Satz. Also wird vorausgesetzt, dass der, der das hört, schon ein bisschen weiß, um was es geht. Und zur Erläuterung will ich noch eine andere Stelle heranziehen aus der D2, wo diese einzelnen Schritte auch nochmal im Detail genannt sind. Also hier wird die erste Vertiefungsstufe wie folgt beschrieben. So gewinnt der Betreffende, ja, fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender, ruhmgeborener, seliger Verzückung die Weihe der ersten Schau. Diesen Leib dadurch dringt und durchdringt er nun, erfüllt ihn und sättigt ihn mit ruhmgeborener, seliger Verzückung, sodass sich der kleinste Teil seines Körpers von ruhmgeborener, seliger Verzückung ungesättigt bleibt. Das sind die Voraussetzungen für diesen meditativen Zustand genannt, fern von Begierden, fern von unheilsamen Gesinnungen. Das bedeutet praktisch eben die Aktivität der fünf Sinne abschneiden, zu Ende bringen. Nicht mehr interessiert sein, was bringt denn die Welt an Interessantem und Schönem für mich? Klammern, gar nichts. Nicht mehr interessiert sein an all den Gedanken von Ärger, Zorn und Widerwillen, alles umsonst. Das heißt, die Gemütsverfassung ist eine, die ganz anders ist als unser Alltagserleben. Aber deshalb gerade eine Gestilltheit. Und was ist denn die Alternative? Das ist ja wichtig, wenn man denkt, nur man dreht das Licht aus, durch das Dunkel, das ist doch lieber an. Also was passiert denn, wenn man die äußeren Sinne, aus denen heraus wir normalen Menschen unser Wohl beziehen, was geschieht denn, wenn dieser ganze ja, Kladderadatsch zur Ruhe gebracht wird? Es tauchen zwei Dinge auf, die hier Piti und Sukha genannt werden. Weil man sagt, selige Verzückung. Das sind zwei unterschiedliche Gefühle. Entzücken, Jubel, innere Freude. Und eine noch feinere Art von innerem Wohl, das man auch mit Heiterkeit, Freude und so weiter übersetzen kann. Also das ist die Grundbotschaft, die man bei allen Gestilltheiten mit im Auge haben muss. Es wird äußerlich weniger, es tut sich weniger, aber das Ganze ist erfüllender, es ist vom Gefühlswert, vom Erlebenswert sehr viel mehr, sehr viel höher. Und Klammeranmerkung, wenn man diese Empfindungen einmal hat, wird auch in unserem Text gesagt, dann soll man die erstmal ja, zur Kenntnis nehmen. Man soll sich in sie hineingeben und soll damit den ganzen Körper, soweit man ihn spürt, erfüllen und durchdrängen. Ja, warum? Weil in dem Körper, in den Sinnesorganen, die Sinnesdränge manifestiert sind. Die sind da inkarniert. So, wenn die jetzt überspült werden mit einer Wohlart, die sehr viel besser ist als das, was man vorher hatte, ja, dann merkt die doch, also, dann will ich jetzt was anderes. Und ich sage, wenn diese ja, begeisternden inneren Gefühle erstmal auftauchen, dann werden die Gefühlchen, die wir normalerweise durch Sinneskontakt haben, völlig bedeutungslos. Und nur so kann auch dieser Umschwung von innen, von außen nach innen funktionieren, wenn es innen schöner und angenehmer ist als außen. Eingegangen in die zweite Schau sind Sinnen und Erwägen eingestellt. Ja, wie das im System ist, hier wird Erleben und Wahrnehmen um eine weitere Stufe heruntergefahren. Im ersten Jhana, was ist da passiert? Da sind die fünf äußeren Sinnestätigkeiten zu Ende gekommen. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Aber der innere Sinn, der Geistsinn, war immer noch vorhanden. So, und was geschieht jetzt? Auch dieser Geistsinn wird erstmal heimgeschickt. Gib doch mal Ruhe. Hört doch mal einen Moment auf. Mach doch mal Pause. Mach mal Urlaub. Und warum funktioniert das? Wieso ist es möglich, dass der Geist, der doch den ganzen Tag rast und macht und tut, wie kommt es denn, dass dieser Geist auf einmal sagt, so, ich setze mich mal in, ich halte mal den Mund. Bildhaft gesprochen. Der Text gibt uns Auskunft. Nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erreicht der Mönch die innere Meeresstille, die Einheit des Gemüts, die von Sinnen, von Gedenken frei, in der Einigung geborene selige Verzückung, die Weihe der zweiten Schau. Also von der Gefühlssituation ist das ähnlich wie vorher auch. Es dominieren zwei Gefühle, das geistige Hochgefühl, der geistige Jubel und ein körperlich zu empfindender Zustand der Freude und des Glücks. Aber das ist noch tiefer als die vorangegangene Situation, weil die Stille noch größer ist, weil neben den äußeren Sinnen jetzt auch der grobe Denksinn still geworden ist. Und warum wird der still? Weil er keine Aufgabe mehr hat. Wenn wir gucken, was unser Geist macht, der macht dauernd Vorschläge, was wir tun sollen, damit es uns besser geht. Er sucht dauernd irgendeinen Weg, um uns da zu befriedigen, dort zu befriedigen, da was Angenehmes herbeizuschaffen, dort was Angenehmes herbeizuschaffen. Und was ist in dieser Situation vorhanden? Glück und Freude. Dadurch wird der Geist arbeitslos. Der hat keine Aufgabe mehr. Das, was er vorher machen sollte und machen wollte, ist jetzt in Überfülle da. Freude und Glück. Also wird der Geist still. Eingegangen in die dritte Schau ist Verzückung gestillt. Ihr merkt, wie das System läuft. Es wird immer das Gröbste beiseite getan. Das nächstgröbste weggetan. Heimgeschickt. Also eine weitere Gestilltheit, wo jetzt das, was vorher Piti genannt worden ist, also das innere Hochgefühl, dieses Jubelgefühl, das wird jetzt als sehr grob empfunden. Und einfach auch heimgeschickt. Und das ist etwas, worüber man sich vielleicht wundern kann, dass selbst angenehme Empfindungen irgendwann störend sind. Der normale Mensch muss doch denken, ja, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Schmerzen habe, nicht gut drauf bin, also unangenehme Gefühle habe, die stören mich, die sollen weg. Sollen auch weg, gehen auch weg. Aber hier wird gesagt, wenn ihr diesen Prozess des Stillwerdens, Stillstellens weitergeht, dann werdet ihr irgendwann auch merken, dass selbst angenehme Gefühle an einem bestimmten Punkt stören. Nur auch die sollen aufhören. Und das geschieht in dem dritten Versenkungszustand, das Piti, dieses geistige Hochgefühl, verschwindet. In heiterer Ruhe verweilt der Mönch gleichmütig, einsichtig, klar bewusst. Ein Glück empfindet er im Körper, von dem die Heiligen sagen, der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt. So erwirbt er die Weihe der dritten Schar. So übersetzt es Neumann. Also was bleibt übrig? Dieses feine, stillere Empfinden von Sukha, dieses feinere Wohlgefühl. Und Piti kann wegfallen, weil es seine Aufgabe erfüllt hat. Piti hat die Aufgabe, als inneres, starkes Gefühl unseren Geist wegzuholen von der Außenorientiertheit. Der sagt dann, guck, hier ist doch etwas viel Interessanteres. Vergesst das, was da draußen ist. Hier spielt die Musik. Und wenn die Aufmerksamkeit mal innen ist und merkt, dass da wirklich die Musik spielt, ja, dann kann auch dieses Gefühl, dieses Titi-Gefühl, dieses Hochgefühl wegfallen, weil es auch die Aufgabe erfüllt hat, den Geist in eine andere Richtung zu lenken. Und dann wird immer gesagt, und jetzt merkt euch das, geht in dieses Gefühl hinein, lernt das kennen, seht, wie das sich anfühlt, wie das sich sozusagen manifestiert und durchdrängt eure ganze Person damit, damit ihr langsam umzieht. Was hier geschieht auf psychologischer Ebene, ist ja eine Art Umzug. Wir Menschen leben im Außen und hier wird gesagt, ja, kündigt die Wohnung da draußen, zumindest zeitweise, und geht in eine andere Wohnstätte über, wo ihr eigentlich hingehört, wo ihr normalerweise ja, euren Platz habt. Und neben, das nur am Rande bemerkt, neben diesem Sukha-Gefühl taucht auf etwas, was bisher nicht vorhanden war, Gleichmut. Es wird sichtbar. Gleichmut gegenüber all den Sinnesdingen, die uns vorher so fasziniert haben. Es geht noch weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Eingegangen in die vierte Schau ist Ein- und Ausatmung gestellt. Und das ist nur ein Phänomen, wo wir vielleicht mal jetzt die Augen rollen und sagen, was passiert denn jetzt? Der Hintergrund ist folgender. Unser normales Leben basiert auf unserem Körper, auf der physischen Existenz mit den Sinnesorganen, mit denen wir die Sinnesdinge erleben. Mit dem Eintritt in diese meditativen Zustände verändert sich die Aufgabe des Körpers. Sie wird nämlich immer weniger gebraucht. Am Anfang, ich sagte das, werden die nach außen orientierten Sinne nicht mehr gebraucht. Sehen, hören, riechen, riechen, tasten. Dann wird das Gehirn, sage ich mal, der Geist stillgestellt. Brauchen wir nicht mehr. Und jetzt wird festgestellt, ja, wozu brauchen wir den Körper überhaupt noch? Der stört doch nur, der ist doch viel zu grob, was wollen wir mit dem Klotz? Den schicken wir auch mal ins Wochenende. Und deshalb ist es die normale Reaktion oder der normale Vorgang, dass in dieser sehr tiefen Form der Meditation auch die Körperfunktionen zur Ruhe kommen. Es ist kein Atemvorgang mehr festzustellen und auch die vegetativen Vorgänge, die uns ja sonst begleiten, Herzschlag, was also in sich in uns passiert und tut, ist für diese Zeit mal passiert. Klammer, das geht nur 7 Tage lang. So lange hält das dieser physische Körper aus. Wenn man diese fest überschreitet, dann ist sozusagen die physische Existenz am Ende. Und jetzt bleibt etwas, was die Grundqualität, dieser vierten Vertiefung ausmacht, dass nämlich die beiden geistigen Eigenschaften, geistigen Grundfunktionen dominieren, Achtsamkeit und Gleichmut. Achtsamkeit heißt, dass erst jetzt an dieser Entwicklungsstufe der Mensch in der Lage ist, völlig klar zu sehen, was ist. Jetzt ist der Geist so scharf und so klar, dass er die Dinge sieht, wie sie tatsächlich sind. Und das Zweite, das korrespondiert damit, erst jetzt ist der Geist in einer völligen Harmonie. Weder angezogen noch abgestoßen, sondern völlig gleichmütig. Und es heißt zugleich, dass alle bisherigen Wohlgefühle, seien sie körperlich oder geistig, zur Ruhe gekommen sind und alle Wehgefühle ohnehin zur Ruhe gekommen sind, seien sie körperlich oder geistig. Was übrig bleibt, und das muss man wirklich erstmal versuchen zu verstehen, ist eine Situation des gleichen Mutes, des Gleichmuts, wo man allen Dingen gegenüber, ja, ohne Reaktion, unirritiert bleiben kann. Und das mag vielleicht erstmal etwas abschreckend klingen, weil sich doch jeder nach einem Wohlgefühl sehnt. Und hier wird im Grunde gesagt, auch Wohlgefühle sind Störungen. Das merkt man aber erst, wenn man in einer Situation des Jenseits auch der Wohlgefühle sich befindet. Sariputta wurde mal gefragt, ja, wie soll man sich denn wohl vorstellen, wenn kein Wohlgefühl da ist? Das geht doch gar nicht. Die Antwort ist, das ist gerade das Wohl, weil kein Wohl und Wehe Gefühl später ist, sondern eben nur Gleichmut. Und das zeigt uns wieder, ja, wo wir stehen. Es zeigt uns aber auch andererseits, wo es hingehen kann und zeigt uns, in welcher im Grunde erbärmlichen Lebenssituation wir uns befinden. Wir sind im Ozean, die Wellen, ja, so heißt es auf Deutsch, die Wellen schlagen über unseren Kopf zusammen und wir sind schon mal froh, wenn wir den Kopf so ein bisschen über das Wasser strecken und da ein Boot sehen oder eine Wolke sehen, da jubilieren. Wir wissen nicht, wie nah wir dran sind, in diesen Wellen unterzugehen. Geht noch weiter. Ja, der Buddha ist jemand, der, wenn der mal einen Weg geht, dann gibt es kein Ende, bis nicht auch das Ende wirklich erreicht ist. Eingegangen in die Auflösung von Wahrnehmung und Fühlbarkeit sind Wahrnehmung und Gefühle gestillt. Eben hat man noch Gleichmut, das ist immer noch ein Gefühl, aber weder Wohl noch Weh. Und jetzt wird gesagt, ja, jetzt ist auch noch Gefühl eingestellt und Wahrnehmung eingestellt. Denn nur da, wo gefühlt wird, wird auch wahrgenommen. Und da fragt man sich, es ist vollends, ja, wie soll denn das jetzt funktionieren? Aber ich kann jetzt schon sagen, mehr kann man nicht mehr zur Ruhe bringen als Gefühl und Wahrnehmung, weil die beiden uns sozusagen bis zum Schluss, bis zum Ausgang begleiten. Ist das Ende von Erleben schlechthin? Und wer diesen Entwicklungsprozess nicht theoretisch und praktisch durchlaufen hat, der wird es als eine Wohltat empfinden, weil auch die höchsten Formen von Gleichmut immer noch feine Formen von Belästigung sind. Jedes Gefühl, jede Form von Wahrnehmung ist immer ein Schmerz, den wir aber nicht wahrnehmen, weil wir die Situation außerhalb überhaupt nicht kennen. Und der Buddha sagt, erst wenn alles stillgestellt ist, erst wenn alles zur Ruhe gekommen ist, und das sind eben die feinsten Formen von Gefühl und Wahrnehmung auch noch, erst dann ist der tiefste Frieden überhaupt erreicht. Und jetzt kann man ermessen, erinnert euch, was ich vorhin über die unterschiedlichen Bewegtheiten gesagt habe. Jetzt kann man ermessen, welchen Weg der Buddha hier selbst beschritten hat und jetzt uns anderen zeigt, was in welcher Reihenfolge gestillt werden muss, um an dieser Stelle anzukommen. In den Schauungen, in den Vertiefungen ist ja schon sehr viel Existenzielles aussortiert. Das sind einmal die körperlichen Sankara, die körperlichen Bewegtheiten zur Stille, zur Ruhe gekommen. Das sind die sprachlichen Bewegtheiten, Denken, Überlegen zur Ruhe gekommen. Und das, was jetzt beschrieben ist, ist die Bewegtheit des Herzens, Citta Sankara, die auch völlig ausgeklungen ist. Aus der Perspektive der fünf Kanda, der fünf Daseinsfaktoren, ist jetzt alles erledigt. Da ist jetzt nichts mehr übrig. Das ist alles aussortiert. Und das gilt hier auch, was ich vorhin sagte, maximal 7 Tage lässt sich dieser Zustand erreichen. Und jetzt verstehen wir den Satz, den ich ganz am Anfang zitiert habe. Stufenweise habe ich die Auflösung und das zur Ruhe kommen der Gestaltungen erklärt. Stufenweise ist offensichtlich eins nach dem anderen, vom Gröberen zum Feineren, vom Feineren zum noch Feineren, zum Allerfeinsten und dann das auch noch. Und wenn hier von Gestaltungen die Rede ist, müsste dazu gesagt werden, alle Gestaltungen, weil alle Gestaltungen ja Dukkhas sind, also haben sie auch nur eines verdient, aussortiert zu werden. Und damit ist, um ein neuzeitlicheres Gleichnis zu gebrauchen, der Existenzcomputer heruntergefahren. Nicht? Da sind alle Netzwerke und Netze sind gekappt, alle Programme sind abgestellt, das Betriebssystem ist ausgemacht, und alle Programme, die sich da irgendwo verstecken, sind gelöscht. Da ist nichts mehr übrig. Und wer weiß, ein Computer, wo all das weg ist, wo all das runtergefahren ist, den kann man nie mehr wieder hochfahren. Das ist die einzige Situation in der Existenz, wo Bewegtheit völlig zu Ende gegangen ist. Und wo Bewegtheit nicht auch wieder die Gefahr in sich hat, irgendwann wieder aufzublocken. Das ist ja das Problem von Samsara, dass es immer weitergeht, sich immer wieder neu entzündet. Und wenn nur ein Fünkchen irgendwo übrig ist, ist die Gefahr des Loderns, des Weltbrandes immer noch gegeben. Und hier ist die Reihenfolge genannt, in der das alles zu Ende geht. Und jetzt atmet man richtig durch, weil man denkt, so, jetzt sind wir wirklich angekommen. Buddha sei Dank, jetzt ist es rum, aber wenn ihr das gelesen habt, vielleicht eine Erinnerung habt, kleine Enttäuschung, denn es kommt noch was Sechstes. Sorry. Im triebversiegten Mönch ist Reiz gestillt, Abwehr gestillt, ist Verblendung gestillt. Da kann man sich fragen, wenn alles doch gestillt ist, alles weg ist, was soll denn da jetzt noch kommen? Na, im Grunde ist dieser Satz eine Art Resümee, weil der Buddha ist ja wirklich ein Gründlicher. Und er guckt nicht nur auf die Phänomene, die aussortiert werden, sondern er guckt auch auf die Ursachen, die Samsara lang diese Phänomene immer wieder in Gang gesetzt haben. Und diese Phänomene sind Raga, Dosa, Moha, Gier, Hass und Verbrennung. Und deshalb sagt er, wenn das weg ist, die Ursachen dafür, dass die Bewegtheiten überhaupt aufkommen, dass sie sich fortsetzen, wenn das weg ist, dann ist wirklich Strich drunter. Das Todlose, das ist der letzte Satz, das Todlose ist das Aufhören von Gier, Hass und Verblendung. Wo das restlos ausgetilgt ist, da ist wirklich zeitlose, ewige Stille. Und das geht über Weihnachten hinaus, kann ich euch versprechen. Und da geht die Reise hin. Danke euch.